Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Ich bin nach Kärnten gekommen, um dich zu besuchen. Wir sitzen gemütlich im Freien. Vielleicht hört man sogar hin und wieder ein Vögel zwitschern. Und diese Idylle, die motiviert, über die Seele baumeln zu lassen, aber auch darüber nachzudenken. Und wir haben uns heute gewählt, darüber nachzudenken, wie die Schule der Zukunft aussehen kann, beziehungsweise wie wir uns vielleicht in Visionen und in Träumen die Schule der Zukunft vorstellen. Also, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, mir geht sehr viel durch den Kopf, immer eigentlich in Bezug auf Schule der Zukunft, weil es mir, wie ja schon oft betont, so ein großes Anliegen ist, dass Lernende tatsächlich auch bewusst begreifen, dass das Sinn macht, was sie da tun in der Schule. Und das war auch 40 Jahre lang so mein Hauptziel immer, dass Schule zu guten Erkenntnissen führt, dass das Sinn macht. Und wenn ich jetzt so diese vielen Jammereien höre, macht mich das immer so krank, weil wir sehenden Auges, muss ich fast sagen, das System an die Wand fahren, weil wir es nicht schaffen, einmal so tatsächlich von mir aus über Gremien oder Institutionen irgendwelcher Art, die halt so einberufen werden, mal darüber nachzudenken, wie kann Schule sein, damit sie dem weiteren Jahrhundert auch standhalten kann. Weil es wird zwar immer gesagt, Schule ist wie vor 100 Jahren, und dann machen wir halt so ein bisschen noch mit Laptop dazu, das halt auch modern ist.
Digitalisieren.
Ja, aber trotzdem die Haltung der Lehrerinnen, die Haltung der SchülerInnen, ja, ist eher ähnlich wie früher. Und wir haben das auch öfter in Seminaren ausprobiert, bei LehrerInnen zu sagen, stell Schule auf die grüne Wiese. Das ist so ein Symbol, ja, so als gäbe es nichts vorher und was ist dir da wichtig, sozusagen. Und sowas täte Not heute.
Ich meine, ich bin als Beobachter von außen, so das System, habe ich mich jetzt gerade gefragt, hat es diese Prozesse eigentlich gegeben? Ich meine, so grundsätzlich, ich vermisse das ja, grundsätzlich gesellschaftlich, dass es zu wenig an Zukunftsdiskussionen, ja, Debatten, Überlegungen, Visionen gibt, dass da der Diskussionsprozess einfach völlig in der Gesellschaft fehlt und auch von der Politik gar nicht geleitet wird. Und wie du das jetzt gerade so beschrieben hast, und meine Frage auch dann an dich, ob es diese Prozesse aus deiner Beobachtung und auch aus deiner Erfahrung überhaupt im Schulsystem gegeben hat. Ich denke halt nur, wenn man Lehrpläne überarbeitet hat, wenn man Konzepte überarbeitet hat, dann passiert dann natürlich ein Prozess, geschützt in Gremien, wo nie die ganze Schulgemeinschaft, also wirklich LehrerInnen, SchülerInnen eingebunden sind, SchülerInnen sowieso nicht, weil denen traut man das nicht zu, dass sie da eine Vision haben. Aber ich glaube, diese Prozesse fehlen halt total.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, bedauere das sehr. Gerade wie du die Politik erwähnt hast, wollte ich sie auch erwähnen. Wenn man sich das vorstellt, welche PolitikerInnen wagen es heute noch, über die eigene Legislaturperiode hinauszudenken und vielleicht Maßnahmen zu setzen, die im Moment nicht die erklärt werden müssen, sagen wir so, wo man auch als Partei oder als Staatsgremium, sage ich mal so, pädagogisch aktiv werden muss.
Ich meine, so ein Beispiel gibt es schon. Also ich beobachte es gerade auf europäischer Ebene, was das Thema Klima anlangt, wo es natürlich auf europäischer Ebene die Klimaziele gibt und das Klimaneutralität bis 2050.
Ja, aber wie schwer tun sich dann die einzelnen Parteien in den einzelnen Ländern?
Naja, ich wollte gerade dazu sagen, dass man zwar Ziele und da gibt es Visionen und man hat sich auch sogar auf Länderebene darauf geeinigt, aber die Kommunikation fehlt. Also die Kommunikation gibt es natürlich bei den Maßnahmen von der Kommission und dem Europäischen Parlament und den Regierungen, aber nicht mit der Bevölkerung. Ja. Und das liegt natürlich wieder am Land selber und am Nationalstaat. Und das ist genau dasselbe. Die Regierungen machen Tagespolitik und dann diskutiert man über Verbrennermotoren, aber nicht um die großen Fragen, warum das Ganze und was müssen wir wirklich tun.
Ja, ich möchte noch einmal ein bisschen über die Schule hinausgehen, weil ich das auch immer so bedauert habe, zum Beispiel in der Frage der Migration. Das hat mich immer so geärgert, dass keine Partei auch nur irgendeine pädagogische Maßnahme gesetzt hat, sondern sie haben alle dem zugestimmt, es ist zu schwer, es ist zu schwer, wenn Ausländer kommen und Ausländer waren Ausländer. Und ich hätte,
Gastarbeiter.
Ja, und ich hätte mir so erhofft, dass Politiker im öffentlichen Rundfunk, im Fernsehen einmal sagen, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Flüchtling und Arbeitskraft und dass das nicht wir LehrerInnen in irgendeiner Klasse, die wir halt gerade haben, den Schülern sagen und versuchen zu debattieren, sondern dass das einfach irgendwie zum Common Sense wird, weil die Politik das auch erläutert. Mhm. Weil ich finde schon, aber vielleicht ist das nicht richtig, aber meine Meinung ist, dass Politik auch eine pädagogische Aufgabe hat.
Na, natürlich, aber weil du das Beispiel anführst, das beobachten wir ja jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten. Plötzlich der große Aufschrei, was jetzt die Zahlen im Religionsunterricht und im Hinblick auf Islam anlangt. Und plötzlich bemerkt man in Wien großer Aufschrei, oh mein Gott, im islamischen Religionsunterricht sind viel, viel mehr Kinder als im katholischen. Mhm. Also das ist jetzt überzeichnet, dieses Gefühl wird vermittelt. Und da merkt man, okay, wir haben keinen gesellschaftlichen Diskurs. Wie schaut unsere Gesellschaft der Zukunft aus? Ja. Also das führt jetzt zu weit, aber im Zusammenhang mit dieser Leitkulturdiskussion und kürzlich wurde ja jetzt einmal auch von dieser Expertengruppe wurden einige Aspekte diskutiert oder vorgestellt, die fand ich teilweise gar nicht so schlecht, wenn man jetzt einmal von den Leitkulturmotivationen einer Partei absieht, die das nur auf die Schnitzeldiskussion gebracht haben. Aber die Befähigung für die Zukunft, welche Bürgerinnen, wie schaut unser gemeinsames Leben der Zukunft aus? Und das betrifft eben gerade auch die Schule, weil die Ausbildung, das Lernen, das prägt die Generationen. Und du hast das oft schon gesagt, Aufgabe der Schule ist, die Menschen, die Anvertrauten, für die Zukunft, also für den Staat, für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vorzubereiten und auszubilden. Ja,
und fit zu machen mit etwaigen Problemen, die auf uns zukommen, dann auch fertig zu werden. Ich weiß es jetzt nicht genau, woran es liegt. Liegt es am mangelnden Mut? Liegt es an der mangelnden Intelligenz? Das will ich ja nicht unterstellen. Ich weiß immer nicht, woran es liegt, dass wir diese großen Ideen nicht anpacken. Denn das muss ja irgendwie jedem klar sein, wenn wir jetzt den Status quo haben, und da nehme ich jetzt die 10-15%, vielleicht sind es 20 an tollen Schulen, die anders sind, tue ich mal zur Seite. Aber dass wir den Status quo haben, dass man halt die Schule durchläuft, damit man ein Abschlusszeugnis hat, aber dass das völlig logisch ist, das wissen die Eltern, das wissen die Schüler, dass man eh nichts lernt. In Wirklichkeit,
ja, furchtbar.
dass nur darauf ankommt, dass man halt dann irgendwie einen Job findet. Und dann höre ich wieder bei einem bekannten Journalisten, dass wir überhaupt keine Ahnung davon haben, welche Arten von Jobs wir brauchen werden in 30 Jahren und welche
vielleicht auch so gar schon viel, viel früher.
Vielleicht schon, genau. Und welche wir sicher überhaupt nicht mehr brauchen werden. Und dass eigentlich unsere Eltern, so der jetzt, sagen wir mal, 50- bis 70-Jährigen, ja, auch noch keine Ahnung hatten über diese Jobs, die heute gemacht werden, von Organisationsmanagement über alle Digitalisierungsjobs und so. Ja, also man weiß ja nicht, wohin es genau geht, aber man weiß schon ein wenig, wofür man die jungen Leute fit machen soll. Das spürt man ja schon.
Man spürt es, aber man weiß es nicht ganz genau. Also
ja,
ich sehe es auch dramatisch, Überschrift einfach Orientierungslosigkeit. Also jeder, wenn du diskutierst, wenn du fragst, dann stimmt dir jeder zu. Ja, wir haben die Veränderungen, wir sehen das alles, wir wissen das. Aber leider, wie in der Gesellschaft, auch im Schulsystem, der Diskussionsprozess passiert nicht. Okay, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft schauen. Das ist schon klar. Aber wir bereiten uns ja auch gar nicht auf Eventualitäten vor.
Ja, eben. Und es ist ja für mich, also nicht erst jetzt, seit wir alle ein bisschen Angst haben, was aus unserer Zukunft wird. Ja, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo ich sowas wie Zukunftsangst nicht kannte, weil ich mir den Job aussuchen konnte, der mich gerade freute. Also diese Zukunftsängste, die jetzige junge Generation prägt, hatten wir nicht. Und trotzdem war mir immer schon klar, das Allerwichtigste, was ich jungen Menschen mitgeben kann, ist ein Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit, ein Starkmachen im Sinn von, dass ich weiß, was ich gerade tue und warum ich es tue, also das hat halt mich so geprägt, natürlich als Kind in der Nachkriegszeit geboren, um möglichst nie im Leben wo hinterher zu laufen, weil man einfach nicht genug nachgedacht hat und weil es einem nicht bewusst war. Also sozusagen die Stärkung der eigenen Persönlichkeit, das Aufwecken dessen, was mich ausmacht, meine Stärken, mein Denken zu schärfen, mir beizubringen, wo die Unterschiede sind zwischen Fake und oberflächlichem Gehabe und wo es in die Tiefe geht.
Aber schau, Elsbeth, was du beschreibst, ist, und das ist interessant, weil das hat sich gravierend verändert. Du beschreibst ein Aufwachsen, wo die Rahmenbedingungen ideal waren. So eine goldene Zeit, wo es fast ausschließlich an dir lag, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ob du die Chancen nützt, ob du lernst fürs Leben. Also wo der Fokus auf dich selber war, weil du hast alle Möglichkeiten liegen vor dir, du hast alle Chancen und du brauchst sie dann nur ergreifen und es liegt an dir, wie du dich darauf vorbereitest, wie du sie so nützt und wie du in die Welt hineingehst. Aber heute ist natürlich, das hat sich verändert, weil die Rahmenbedingungen eben nicht mehr so sind, sondern wir wissen gar nicht, wie die Welt sich weiterentwickelt. Abgesehen jetzt von irgendwelchen weltpolitischen Geschehen, also ganz geopolitisch gesehen, aber auch in unserer Gesellschaft. Wir wissen nicht, welche Dynamik unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten haben wird. Und die jungen Menschen heute in der Schule, die haben eben nicht diese positive Voraussetzung, dass es nur mehr an ihnen liegt, sondern sie bekommen auch das Gefühl, sie sind sehr stark auch fremdbestimmt.
Ja, und sie haben auch viel, viel mehr Einflüsterer. Also ich möchte nicht meine Jugendzeit beschönigen, denn es gab eine sehr klare Vorstellung von dem bürgerlichen Leben, von der besonders dem weiblichen Leben, das ich leben hätte sollen. Also ich habe mich ja auch herausgewurschtelt.
Emanzipiert.
Ja, und auch mit viel Therapiekosten, muss man auch sagen, weil ich wollte einfach nicht so sein, wie meine Elterngeneration. Ja? Also nur, dass das nicht beschönigt wird, aber diesen sicheren Raum zu meiner, den hatte ich. Ja?
Aber ich, wie geht es den Jungen heute,
wie geht's denen,
ja, wenn die das eben nicht haben?
Und sozusagen das, was meinen Horizont so erweitert hat, warum ich die Kraft hatte, meine Persönlichkeit zu entfalten, mehr und mehr, das war halt bei mir ganz viel Lesen, ganz viel Musik. Also
okay, das meinst du mit den Einflüssen?
Einflüsterern, ja. Ich hatte,
Einflüsterer, ja.
Wenn ich sage, wo waren meine Einflüsterer, was hat bewirkt, dass ich nicht nur getan habe, was meine Eltern und Lehrer sagen, weil ich hatte nicht eine Schule, wo man zu einer selbstständigen Person wird. Das wäre eine Glorifizierung von Schule. Ja? Die Lehrer hatten es mit uns nicht so schwer, wie es die Lehrer heute haben.
Ja, genau, ähnliche Erfahrungen, ja klar.
Aber, und ich habe mich jetzt gerade eben gefragt, warum habe ich das können? Und bei mir war es halt die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Bei anderen ist es halt, dass viele sich selbst messen, auch alle sportlichen Aktivitäten oder ob das jetzt Pfadfinder sind oder die junge Feuerwehr oder ich habe.
Bei mir war es zu diesem Zeitpunkt das Religiöse.
Oder das Religiöse kann.
Spirituell.
Ja. Oder ich habe im Krankenhaus freiwillig gearbeitet und habe da viel kennengelernt. Also so. Und dann schaue ich, was machen die jungen Leute heute.
Und Instagram und TikTok.
Ja, und da sehe ich oft schon, es kommt mir oft vor, wie, also ganz vulgär gesagt, als würde ihnen ins Hirn in irgendeiner Form wie ja, geschissen werden, sozusagen. Ja, ganz vulgär gesagt, aber es vernebelt das eigene, statt dass es lichtet. Jetzt muss man jetzt sagen, vielleicht kann die Schule da, wenn wir schon über Schule der Zukunft und Utopie reden, und es gibt ja wohl auch schon hin und wieder auch Fort- und Weiterbildung, die das auch ins Programm hineinnimmt, ja, Persönlichkeitsstärkung als das Wesentliche, was eine Schule vermitteln soll. Weil, jetzt muss ich nur dazu sagen, sonst vergiss es, weil man könnte auch sagen, das war so der Stil der 80er Jahre, finde ich. Naja, wenn die jetzt so viel YouTube schauen, dann müssen wir halt unseren Unterricht auch ein bisschen wie YouTube machen. Ja? Machen wir ihnen halt diese kurzen Sequenzen und nehmen wir was auf. Und das wäre, da sind wir schon einmal gescheitert mit diesem multimedialen Getue. Ja? Aber da würden wir scheitern.
Das ist genau der Exkurs, den ich jetzt lustigerweise genau in die Richtung auch machen wollte. Und das und du sprichst es an, das geht mir auch durch den Kopf. Nämlich die Fragestellung, wenn man von zeitgemäßen Unterricht auch spricht, von zeitgemäßer Schule. Weil das ist ja impliziert, wenn wir kritisieren. Wir sagen, Schule ist nicht mehr zeitgemäß. Aber so wie wir uns verstehen und wie wir darüber diskutieren, meinen wir nicht, dass Schule jetzt zeitgemäß sein soll, sondern sie soll natürlich vorbereiten und das muss nicht unbedingt der Zeitgeist sein, sondern auch in die Zukunft gerichtet sein. Und genau der Punkt, muss Schule, also jetzt als Fragestellung, als Exkurs dazwischen, muss Schule diese zeitgemäßen Strömungen, die Jugendkultur dann tatsächlich aufgreifen? Also wenn man jetzt YouTube, Instagram,
TikTok
natürlich, also eh wie du beschreibst, Kurzvideos, aber es sind ja nicht nur die Kurzvideos, sondern es sind von Algorithmen gesteuerte Einflüsse, die man von außen hin hat, die dann scheinbar, wie manche Experten ihnen sagen, die Algorithmen kennen dich besser als du dich selbst.
So ist,
und so wirst du dann auch gefüttert.
Ja.
Aber ist das zeitgemäß? Also das ist zeitgemäß, eine zeitgemäße Erscheinung, eine Jugendkultur. Aber die Fragestellung, ist die Zukunft der Schule, so wie wir jetzt drüber nachdenken, ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen, um da meine Antwort zu geben, nur zeitgemäß zu werden.
Also für mich ist nach wie vor die größte Utopie. Ja? Ich finde, dass Lernen bedeutet, den Menschen zu sich selber zu führen. Und das liest man ja in vielerlei Schriften, dass man sich selbst in Wahrheit ja nur in der Stille finden kann. Ja? Weil wie sollst du in einem YouTube dich selbst finden, außer dass es dich halt anspricht oder
naja, so. Du kriegst ja Anregungen, Anleitungen, wenn es im Sinnvollen ist, was viele junge Leute machen, ist, man sucht einfach ein YouTube-Video, weil das erklärt dir den Zusammenhang und wie das und das geht oder vielleicht eine audiovisuelle Gebrauchsanweisung. Aber das ist es ja nicht nur, sondern es ist ja auch ein Beeinflussen, was ist gerade en vogue, was machen alle, wie ziehst du dich an, wie heute Modeströmungen passieren, die werden dadurch ausgespielt. Und es, ich meine, ich höre immer wieder auch von jungen Menschen, die sich dann plötzlich auch irgendwann als Opfer dieses Kults sehen, weil das einen enormen Stress verursacht.
Ja, weil, also um das jetzt nur mit zur Stille da zurückzukehren, dass das nicht in die falsche Kehle kommt. Ich bedauere, also ich nehme mit großem Bedauern immer wieder wahr bei meinen Gesprächen mit jungen und jüngsten Leuten, sie spüren sich selbst nicht mehr. Mhm. Also sie reden sehr oft in diesen Stehsätzen, die halt irgendwie, wie du eh zuerst gesagt hast, sozial erwünscht sind, die jetzt gerade modern sind. Sie spüren sich selbst nicht. Und das habe ich in den letzten Jahren meines Unterrichts, ist das sehr positiv angekommen, dass ich da meine Hauptaufgabe sah. Und das ist nach wie vor auch meine Utopie. Ja, ein Beispiel habe ich ja schon öfter erzählt, wenn ich die Schülerinnen alle die Augen schließen ließ oder ihnen das vorgeschlagen habe und dann ihnen ein Bild gegeben habe, sie sollen sich vorstellen, sie sitzen irgendwo an einem See, was fällt dir auf, schreib's auf, sowas. Das haben sie mit so einer Begeisterung und Inbrunst gemacht und nachher mit dem dann gearbeitet und was sie daraus für Schlüsse ziehen, weil wir ja, wie auch die Philosophen unserer Zeit immer wieder bestätigen, eine extrem narzisstische Gesellschaft sind gleichzeitig. Ja? Mhm. Die ganze Gesellschaft und die Einzelnen auch. Und jetzt mögen sie das natürlich gern, sich mit sich zu beschäftigen. Zum Beispiel,
das ist ja noch nichts Schlechtes.
Na, das ist ja... Da könnte man ja einen Profit ziehen draus. Also ich habe es gewagt, ja. Ich habe ja nie gewusst, ob das, was ich mache, auch ankommen wird. Mhm. Ich habe mir immer alles selber ausgedacht. Und auf einer Projektwoche in Bad Aussee war da eine große Wiese und ich habe meine SchülerInnen gesagt, sie sollen sich in einer Reihe aufstellen, barfuß. Und sie müssen jetzt bis zu einem bestimmten Ziel 10 Minuten brauchen. Das waren also ungefähr 50 Meter, 50 oder sagen wir 100 Meter. Und da mussten sie ganz langsam mit am besten geschlossenen Augen gehen. Ich werde ihnen so immer nach 3-4 Minuten sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Und sie müssen so langsam gehen, dass sie erst in 10 Minuten an diesem Ziel sind, diesem Zielpunkt. Die waren fertig. Die haben das gemacht und die waren so begeistert, die haben das überall erzählt. Nachher, das Schönste war dieses stille Gehen. Und stellen Sie sich vor, dort auf einmal war da eine warme Stelle, da hat die Sonne drauf gescheint und dass Wiese so unterschiedlich sein kann. Ich habe 15 verschiedene Gefühle wie sich Wiese anspürt, bemerkt und so. Ich meine, ich habe auch diese Projektwoche genannt, das Große im Kleinen. Mhm. Ja, das zeigt schon auch so. Ja, das habe ich mit dieser Übung unterfüttert, sozusagen, dass man das bemerkt. Wir hatten auch den großen Loser daneben, diesen Berg. Mhm. Ja, wir hatten auch das Große vor uns. Und da habe ich gesehen, wie das wirkt, wie das wie ein, als würden sie sowas aufsaugen, dieses zu sich selber kommen, sich selbst wirklich ganz im Innersten spüren, was tut mir gut. Ja. Und nicht das Essen, Trinken, Konsumieren, Kaufen, weil das jetzt modern ist, aber das alle tun. Kann man eh auch. Kann man ja. Ist ja gut so. Man will ja in einem bestimmten Alter sein wie die anderen. Aber es wäre eine schöne Aufgabe von Schule in meiner Utopie.
Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, das, was du beschreibst, ist ja auch so eigene spirituelle Suche, sich selbst finden und so. Vielleicht würden dir manche jungen Leute darauf dann sagen, ja, das ist jetzt noch nicht dran, das kommt dann irgendwann einmal in meinem Leben. Jetzt muss ich mir mal ausprobieren und nicht selber finden und suchen. Ist auch so eine Überlegung. Aber was mir so durch den Kopf geht, das ist jetzt noch so ein ganz anderer Strang, aber er unterstützt eigentlich das, was du sagst. Aber ich möchte es einfach sagen, weil es mich jetzt gerade so beschäftigt hat. Der Homo sapiens, also wenn man da die biologischen Untersuchungen nimmt, also auch in der Evolutionsgeschichte, so hat sich ja die körperliche Voraussetzung und auch das Gehirn des Homo sapiens bis zum modernen Menschen ja nicht wesentlich verändert. Aber man muss jetzt gar nicht so weit denken. Aber wenn ich jetzt nur mal sage, die letzten 2000, 3000 Jahre oder von mir aus, je nachdem, wo man jetzt die Kultur ansetzt, 4000 Jahre, hat sich die kognitive Fähigkeit des Menschen nicht wesentlich verändert. Das Gehirn ist gleich.
Nur die technische, gell?
Genau, nur die technische und die Anwendung und die, natürlich die Herausforderungen, natürlich auch das, was der Mensch da geschaffen hat. Aber wo ich hin möchte, ist in der Philosophie, wenn die griechischen Philosophen, wenn ich jetzt von Platon, Aristoteles ausgehe, ja, wenn ich mir die Vorlesungen des Aristoteles anschaue und ich bin so fasziniert, was da drinnen steckt und das sich dann über die Jahrhunderte zieht, bis heute auch Relevanz hat, nicht nur jetzt die Philosophie studieren und sich damit beschäftigen, dann zeigt es mir aber auch eines, egal welche Rahmenbedingungen wir haben, wo wir leben, wie wir leben, der Mensch und das Menschsein und das Lernen vom Menschsein, das Lernen fürs Leben, hat natürlich einmal was mit mir zu tun, wer ich bin, wie ich mich wahrnehme und eine Basis, mich selber zu finden, das mich dann befähigt, auch leichter zu lernen und natürlich auch mit meinem Umfeld zurechtzukommen.
Ja, das ist meiner Meinung nach nicht nur ein anderer Strang, sondern genau dasselbe.
Ja, eigentlich. Es führt zum selben hin.
Weil ich natürlich nicht meine Stille, also das habe ich als Beispiel gebracht. Aber
du meinst jetzt nicht einfach eine Meditation, jeder muss jetzt eine Stunde meditieren.
Also ich möchte nicht die Spiritualität.
Ja. Und der Geist hebt dann ab und keine Ahnung, das habe ich schon verstanden, wie du es meinst.
Sondern das Ich, so wie es du gesagt hast, das Ich muss sich auch als das Ich erleben, damit es dann überhaupt lernen kann. Das ist ja auch die Grundlage meiner gesamten Didaktik, die ich ja immer wieder auch einbringe in die Podcasts. Mhm. Also die eh nicht von mir, sondern aus der Gestaltpädagogik, aus dem dialogischen Lernen, aus der gesamten Reformpädagogik kommen. Wenn ich nicht einen Bezug kriege zu dem, was wir da gerade machen, wird es mir immer fern bleiben. Wie soll ich denn was lernen, wenn mich das überhaupt nichts angeht und ich auch nicht weiß, welche komischen Leute da irgendwas gesagt haben und das muss ich jetzt lernen und bei der Prüfung sagen, das bringt mir genau nichts.
Aber Elsbeth, wie war deine Erfahrung, wenn du in einer Klasse gefragt hast, müssen jetzt nicht die Maturantinnen sein, sondern vielleicht früher, sagen wir, fünfte, sechste Klasse,
ja, oder
was
auch
sie
13,
für Perspektive für ihr Leben haben. Also ich habe da wahrgenommen, da hast du natürlich manche, ein paar wenige, die eine ganz klare Vorstellung haben, wo du einfach meinst, okay, beeinflusst von ihren Eltern, also auch Rechtsanwalt oder Ärztin, genauso wie meine Mutter, wie mein Vater werden. Aber ich sage jetzt einmal, der Großteil der jungen Menschen, in meiner Wahrnehmung, schütteln den Kopf und
so
haben
ist.
Keine Ahnung.
Ja, drum ist ja das der Grundsatz oder das Wesentliche meiner Utopie von Schule, dass das Ich viel mehr in den Fokus gerückt werden muss, weil das die allerschwierigste Frage ist, die man einem Kind stellen kann. Was denkst du? Und noch schwieriger, was denkst du über dich? Ja, was möchtest du einmal? Entscheide du. Dieses Entscheide du wird von jungen Menschen, von vielen jungen Menschen einfach als anstrengend empfunden. Und dabei, das habe ich glaube ich schon einmal gesagt, und das hat mich so bewegt, dass im neuen Lehrplan für die Grundschule, also für die Volksschule, ja drinnen steht, jetzt schon drinnen steht, jetzt haben wir gar nicht bei der Schule der Zukunft, sondern da steht jetzt schon drinnen, dass am Ende der vierten Klasse Volksschule ein Kind ein Verständnis entwickelt haben soll für die eigenen Stärken und Schwächen, für das eigene Potenzial, sozusagen für das eigene Wesen.
Die Ich-Wahrnehmung.
Ja, das steht sogar drinnen und ich frage mich, habe ich die Methoden bisher nicht gesehen, nicht wahrgenommen, nicht bemerkt, was man tut von Seiten der LehrerInnen, dass das auch geschieht.
Aber das ist ja, und über das reden wir ja jetzt die ganze Zeit, das ist die Voraussetzungen oder die Voraussetzung dafür, dass ich dann zur Fremdwahrnehmung komme, mich ins Verhältnis setze und dann reagieren kann auf alles. Ja. Also das, was man von mir will, was man von mir erwartet. Aber es muss natürlich immer getragen sein, dass ich weiß, wo ich bin und vielleicht im besten Fall eben auch um meine Bedürfnisse weiß. Weil dann kann ich auch meine Perspektive entwickeln. Und da kommen wir wieder so zum Zeitgeist. Irgendwie hat man den Eindruck, es ist, um das geht es gar nicht mehr, sondern es ist fremdbestimmt.
Jetzt schauen wir halt dann, wenn wir irgendeine Frage beantworten sollen, dann schauen wir halt bei ChatGPT nach und die sagen uns dann schon was. Dann kann man auch noch so Reizwörter dazu eingeben. Das habe ich jetzt auch gerade bei einer Schwiegertochter kennengelernt. Dann ist das auch ganz auf dich zugeschnitten. Nur machst das nicht selber, sondern mach dir es halt das KI-Programm. Ne?
Aber weißt du, was sind so... Wir haben früher, so in unserer Jugend, gab es die Vorbilder. Und ich würde es, vielleicht liege ich da falsch, aber ich würde sagen, zumindest trifft es für mich zu, für mich waren Vorbilder in meiner Jugend wichtig, dahingehend, dass sie mir vermittelt haben, es ist alles möglich. Also Vorbilder, diese Role Models damals, für mich, die mich angesprochen haben, haben mir vermittelt, you have a dream, let's do it. Und ich würde jetzt etwas kritisch sagen, heute verstehe ich, erstens spricht man gar nicht mehr so sehr über Vorbilder, weil es sind die Vorbilder mehr zu Idols geworden.
Ja.
Die einen beeindruckend, so möchte ich auch sein, so erfolgreich wie die Sängerin oder wie der Sportler. Also ich möchte auch so sein wie der und ich möchte natürlich dann auch den Reichtum vielleicht auch haben wie der. Ja. Das meint man ja mit erfolgreich sein. Was ich damit meine ist, dass das mehr, und das bedient ja Social Media, also in, was mir reinspült in meine Timeline, an den wunderbaren Bildern, an den x-ten Urlaub, den gefühlten, dass der und der sowieso das ganze Jahr nur auf Urlaub ist, weil er nur die schönsten Sonnenuntergänge postet. Also da habe ich nur diese Bilder, die ich kopieren möchte. Und, aber es geht nicht um die Befähigung, was willst du eigentlich?
Ja.
Oder auch die Motivation, mach was aus dir.
Ja, das ist schon sehr schwierig, weil auf der anderen Seite ist ja so ein wichtiger Stehsatz, ich bin ich. Und ja. So wie ich bin, ist es gut. Das ist ja auch ein gleichzeitig, ja. Und gleichzeitig merkt man aber, du sagst zwar, ich bin ich, aber gleichzeitig bist du von verschiedenem gelenkt, was vielleicht überhaupt nicht dir entspricht. Aber also wir haben so eine Spaltung, ja, es passt nicht. Die Sätze, die wir von uns geben, passen nicht zu dem, wie wir leben und was wir tun, oft so eins zu eins zusammen. Ne?
Gibt es das Bilderbuch noch? Du hast ja Enkelkinder, das kleine Ich bin ich.
Ja, freilich, wunderbar. Wunderbar, ja, das lieben sie auch immer wieder sehr. Es muss ihm in einer guten Art, oder sagen wir es so, ich möchte jetzt einmal das so sehen. Unsere Welt ist so angefüllt mit Gewäsch. Ich nenne sie jetzt einmal wirklich so wertend. Mit Gewäsch.
Was meinst du mit Gewäsch?
Überall wird geredet, gesäuselt, Einfluss genommen, ob das jetzt diese Social-Media-Programme alle sind. Das ist sehr einflussnehmend und diese sogenannte Informationsflut, ja, mhm. Das ist so ein Stichwort, aber das heißt ja ganz viel. Ja, das heißt, dass ich ununterbrochen besäuselt werde mit irgendetwas, ob das von ganz wertvoll bis ganz oberflächlich und nutzlos. Ja? Mhm. Weil in Wahrheit, wenn man zu Tode betrübt ist, wenn der Fingernagel abbricht, den man sich gerade so schön bemalt hat, ja, dann kann das ein ganz großes Drama sein. Mhm. Aber es muss auch irgendwo im Geist auch die Idee vorhanden sein, dass es noch auf anderes ankommt.
Also ich möchte diese ganzen Social Media Kultur und die unterschiedlichsten Apps und Kanäle, die es da gibt, gar nicht so verteufeln, ja. Aber man kann ja jetzt noch ein paar Schritte weiter denken, weil das alles spielt sich im virtuellen Bereich ab. Und manche Wissenschaftler sehen das ja auch schon als eine zusätzliche Welt. Eine durchaus, auch die virtuelle Welt gewinnt immer mehr an Realität und an Teil unserer Welt zu sein und Realität zu sein. Und es ist ja natürlich unfassbar beeindruckend, was uns das Internet gebracht hat. Und ich verkürze jetzt alles einmal auf das Virtuelle, auf das Digitale, also alles, was online quasi verfügbar ist. Hat uns das gescheiter gemacht? Also wenn du jetzt schaust, was online ist ja mittlerweile unfassbares Wissen abrufbar. Und weil du gerade ChatGPT erwähnt hast, die greifen, das ist ja quasi künstliche Intelligenz, die, muss ich schon kritisch sagen, also da sind wir auch noch in den Kinderschuhen, das wird sich noch unfassbar entwickeln.
Werden wir noch vieles erleben, ja.
Also wenn einmal ChatGPT dann tatsächlich nicht nur auf Wikipedia und sonstige online verfügbaren kleinen Publikationen zugreift, sondern einmal wirklich quasi alle Bibliotheken der Welt als Wissen hat und da natürlich, was uns als Menschen gar nicht möglich ist, tatsächlich dann das aufarbeiten und darauf zugreifen kann und du kriegst die Information dann so portioniert, dass du sie verstehen kannst. Und da komme ich genau zu dem hin. Wir haben online, digital, sage ich jetzt einmal, unfassbar viel oder alles verfügbar. Aber wir haben trotzdem nur ein Gehirn und unsere Auffassungsgabe, unsere Kapazität ist natürlich begrenzt. Aber das macht ja auch etwas, wenn alles verfügbar ist. Und das ist nämlich mein Argument, da komme ich jetzt zu den Social Media und zu den Kurznachrichten und vielleicht auch zu dem Vorurteil, dem manche junge Menschen da jetzt mittlerweile auch etwas ja, erliegen, nämlich es müssen Nachrichten kurz und prägnant sein, weil sonst kann ich sie nicht mehr fassen. Bei der Fülle, das ist ja die Konsequenz, weil wir meinen, es gibt, natürlich passiert unfassbar viel zugleich, ich kann gar nicht alles erfassen, deswegen muss alles kurz sein. Ja. Aber die große Frage ist, macht es das besser? Okay. Ist es besser, viele kleine Häppchen zu haben oder vielleicht nur einen größeren Happen und den dafür in Ruhe lesen, studieren?
Und wo lernen wir das mehrperspektivische Denken und das wirklich differenzierte Denken und noch einmal nachschauen, das, was eigentlich Wissenschaft ausmacht, das Zweifeln, das viele verschiedene Ansätze herholen, zusammenholen, Schlüsse ziehen. Und ich finde, dass sich jetzt der große Bogen, den wir zwei heute da angefangen haben, schließt, wenn es um Utopie geht, zur Schule, dann muss es in die Richtung gehen, viel mehr als bisher. Angefangen haben vor 100 Jahren ja die Reformpädagogen, aber jetzt...
Was ist davon umgesetzt worden?
Ja, aber jetzt viel mehr als bisher das Individuum durch die guten Aufgaben, wie wir schon oft gesagt haben, zum Denken zu bringen. Schule der Zukunft braucht viel weniger sozusagen büffeln, tun, was der Lehrer sagt, in sich Wissen hineinstopfen, weil das Wissen ist ja überall um uns herum jederzeit abrufbar. Aber das, was Schule vermitteln muss, und da braucht es viele denkende Geister, wie gehe ich als Individuum in diese Welt hinein mit dieser Fülle an Informationen? Welche Aufgaben, wie oft muss ich in der Schule sagen, was von diesem Artikel nehme ich für mich heraus? Was interessiert mich daran? Wo möchte ich weiterschauen? Oder was beeindruckt mich an diesem chemischen Experiment? Welche Schlüsse ziehe ich für mich daraus? Wo möchte ich jetzt nachschauen, dass ich drauf komme, warum leuchtet jetzt wirklich auf einmal dieses Wasser in einer anderen Farbe?
Oder es verfärbt sich sogar.
Ja, dass ich das... dass ich da für mich das Interesse gewinne, weil vielleicht meine Nachbarin, meine Banknachbarin hat gerade ein anderes Interesse an diesem Versuch. Weißt du, nicht, dass Lehrerin alles sagt, was jetzt bedeutsam ist, sondern dass das Individuum selber viel mehr denken muss. Und da braucht man viele Geister, weil da braucht es eine neue Methodik dazu. Die Didaktik ist dann neu, sehr klar, weil es ja nicht mehr um den guten Vortrag der Lehrerin geht, ja, sondern weil es darum geht, wie, also sozusagen die didaktische Grundfrage, wie kommt das Wissen, das jetzt vermittelt werden soll, tatsächlich ans Individuum heran, dass es dieses Wissen am Ende begreift.
Das hat zur Konsequenz, dass LehrerInnen sich bewusst machen müssen, dass sie nicht eine Klasse unterrichten, sondern die 20, 25 oder je nachdem wie vielen SchülerInnen, nämlich die Individuen.
Und da, wenn das, also da bin ich überzeugt davon, normal bist du der Anwalt der LehrerInnen, aber jetzt sage ich jedes Mal, weil da höre ich schon die LehrerInnen sagen, ja, was will man denn noch alles von mir? Das heißt, ich muss jetzt meinen Unterricht, brauche ich jetzt 20 verschiedene Aufgaben für 20 SchülerInnen. Eben, das ist die neue Didaktik. dass ich lerne als Lehrerin, Aufgaben zu stellen, wo sich jede Schülerin und jeder Schüler in seiner Eigenart dann einklinken kann. Mhm. Ja, ich habe eh schon viele Beispiele gesagt. Mhm. Wenn ich sage, einen Satz aus diesem Artikel, der, wo du das Gefühl hast, der bringt mich in meinem Hirn weiter. Da muss ich jetzt was denken. Was muss ich da denken?
Ich meine, da kann man schon bei diesem konkreten Beispiel so strukturiert machen, dass ich natürlich die allgemeinen Fragestellungen, worum geht's, also so diese sachliche Inhaltsangabe und worum geht's, ordne das ein, aber dann eben wirklich auch als wesentlichen Schritt, was löst es in dir aus, wie spricht dich das an, was nimmst du daraus mit?
Und da ist eben meine Didaktik, die ich also so angewandt habe, ich habe es nicht ich alleine erfunden, die da ein bisschen dir widerspricht oder ergänzt. Nicht zuerst muss alles bekannt sein.
Okay. Ja, das hast du schon öfter gesagt.
Ja, es kann einfach...
Ich wollte jetzt gerade wieder, weil du es vorher so gesagt hast, als Anwalt der LehrerInnen, wollte ich da ein klein bisschen die Sympathie abholen und beruhigen. Ja. Nein, ihr könnt es schon noch, weil das wäre ja gleich als Vorwurf.
Ja.
Weil, liebe Frau Kossmeier, das ist ganz nett, was Sie da vorschlagen, aber wenn wir den Text lesen, dann geht es ja mal grundsätzlich darum, worum geht es in dem Text und was sind die Lernziele des Textes.
Das, Benedikt, das ist genau der Ansatz der Utopie. Da ist genau der Ansatz zu dem, was wir brauchen. Wir brauchen nicht, dass die Lehrerin jetzt sagt, schau, liebes Kind, darum geht es, das sind die Hauptfragen und du sag jetzt, ist ja nett, wenn das eine Lehrerin macht, ja, aber du sag jetzt, welche Frage berührt dich?
Mhm.
Das Herausfordernde auch für die Lehrerin ist, den Text einfach herzugeben. Ich rede jetzt, kann ein literarischer sein, kann aber auch ein Sachtext sein in jedem Fach.
Mhm.
Und das Herausfordernde, jedes Kind, so ob es jetzt weiß, worum es wirklich geht in dem Text oder nicht, ja, aber es sucht etwas aus, wo es einen Bezug zu sich selbst herstellt und es weiß noch gar nicht den Zusammenhang. Es weiß nicht, dass es hier um ein global höchst interessantes Thema geht oder dass es hier um eine technische Frage geht, mit der sich Statiker befassen. Wurscht, das Kind weiß noch gar nichts und findet trotzdem für sich etwas. Und jetzt steht natürlich die Lehrerin da.
Ja, ja. Ich erahne schon, was du auch entgegenhältst, nämlich im besten Fall, und das ist vielleicht, hoffentlich führt die Methodik in diese Richtung, nicht so, wie es ich vorher beschrieben habe, dass das so das Drüberstreuerl ist dann das Subjektive, sondern der Schlüssel ist das Subjektive.
Genau.
Weil die Schülerin dann vielleicht motiviert ist, das heißt vielleicht, hoffentlich, dann erst bereitet ist, okay, sie hat schon einen Bezug dazu.
Ja.
Sie hat es schon, in deinen Worten, erlebt.
Ja.
Es ist schon in ihr und jetzt ist sie bereit, dann auch vielleicht die Fakten und die Einordnung darum herum
Benedikt,
zu erfassen.
Jetzt hast du es, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt weißt du, was ich da mache mit dem eigentlich
schon. Ich höre dir ja schon lang genug zu, liebe Elsbeth.
Weißt du, weil ich würde mich schon wieder bevormundet fühlen und ich gehöre ja zu den Kritischen, immer schon, als Schülerin auch. Ja. Jetzt erzählt mir da der Lehrer oder die Lehrerin was. Und damit sie jetzt auch noch das Ich ins Spiel bringt, darf ich mir jetzt etwas da noch aussuchen. Ist eh auch schön. Ja, ist auch schön. Aber wenn die Lehrerin neugierig ist auf mich, wenn die Lehrerin Interesse an dem hat, was ich da sehe, ist das eine völlig andere Wertschätzung sozusagen meiner Gedanken. Da merke ich wirklich, die Lehrerin hält dann was von meinen Gedanken. Die wundert sich. Ich habe oft zu einer Schülerin sagen müssen, also auf welchen Gedanken du kommst, da habe ich nie im Leben daran gedacht. Und jetzt setze ich mich damit auseinander. Ich muss dich entweder noch was fragen, wie kommst du da drauf? Oder danke, so habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Das macht den Unterschied. Mhm. Die Motivation, nämlich hat dann die Schülerin eine Motivation oder der Schüler, das zu lernen. Mhm. Und das ist schon anders motivierend, wenn ich an eine Sache wirklich persönlich herangehen darf und die Lehrerin dann so klug ist und der Lehrer, dass sie aus dem, was SchülerInnen so einfällt, Cluster machen kann und dann die Fachwissenschaft herausarbeiten kann aus dem. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Und ich habe es bei meinen jungen LehrerInnen gesehen, dass denen das schwer gefallen ist. Ja? Weil das können sie sich zu Hause gar nicht vorbereiten. Das, was ich tun kann als Lehrerin, ist, dass ich mich selber wirklich gut auskenne. Mhm. Und zwar von der ganz untersten Basis her. Ich muss einfach in meinem Fach daheim sein.
Ja, aber das ist ja bei der Ausbildung eigentlich, deswegen haben wir ja zumindest bei den höheren Schulen diese Fachausbildungen und die Fachstudien.
Trotzdem wird immer wieder auch unterrichtet, sie haben ja das Zweitfach, da braucht man immer so viel Wissen. In der neuen Mittelschule wird immer noch unterrichtet, was man gar nicht studiert hat. Ja, und auch wenn man es studiert hat. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt Deutsch hernehme, weil das mein Fach ist, und es geht für mich bei einem Das-Fehler die Welt unter und ich mache so Aufgaben. Ich mache 100 Beispiele für das, ja. Es greift halt auch alles ein wenig kurz, ja. Das heißt, ich kann als Deutschlehrerin tatsächlich gebildet sein, zu Hause sein in meiner Sprache, auch wissen, dass Sprache das ist, was mich zum mündigen Menschen machen kann, das, was mich zur Partizipation an dieser Gesellschaft befähigen kann. Es ist schon ein Unterschied. Oder ob ich mich als Deutschlehrerin sehe, weil ich perfekt Rechtschreibung und Grammatik kann und halt die großen Werke der deutschen Literatur gelesen habe.
Ist auch wichtig.
Ja, das aber ist nicht alles, alles wichtig. Aber ich brauche die Basis. Damit meine ich, kann man nicht vorstellen, dass ich, jetzt bleibe ich bei Deutsch, Deutschlehrerin sein kann, ohne dass ich nicht auch von Psychologie, von Philosophie, von Geschichte etwas einfach verstehen muss.
Ja, ja, ich pflichte dir ja total bei, wobei ich halt jetzt an viele LehrerInnen denke, die natürlich jetzt ganz gewaltig stöhnen. Ja. Und genau das, was du vorher gesagt hast, natürlich auch vielleicht berechtigt einwerfen, was erwartet man noch alles von uns.
Aber wir sind in der Utopie, Benedikt.
Natürlich, nein, und ich bin ja total bei dir, weil ich glaube, das ist es halt auch wert. Ja? Und das, wir haben ja schon oft drüber gesprochen und auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass eben Menschen sagen, ich bin 9 Jahre in der Schule gewesen oder sogar länger und was habe ich fürs Leben gelernt? Aber wenn diese Motivation, dieses Bereitsein oder das Geführtsein als Individuum zu lernen, fürs Leben zu lernen, ich meine, wir reden ja die ganze Zeit ohnehin, was uns zu diesem Podcast motiviert, also dann kann es ja in letzter Konsequenz gar nicht dazu führen, dass Menschen sagen, ich habe nichts gelernt. Weil die Motivation würde das verhindern. Aber die Gegenantwort ist eigentlich, okay, weil das eben nicht so der Fall ist, deswegen wurde die Motivation nicht entsprechend gefördert.
Weißt du, und das ist für eine Gesellschaft, finde ich, schon sehr, sehr gefährlich, so wie wir jetzt so ein bisschen dabei sind, von der Wissenschaft gar nichts mehr zu halten. Ja, nur so, ach Gott, das ist ja alles eh nur gefaked und die Studien sind bezahlt und abgeschrieben und es zählt alles nichts. Wir vertrauen lieber diesem Guru oder jenem, der das sagt. Dazu führt das dann, das was wir jetzt von Schule gesprochen haben, führt zur Unbildung. Man ist nicht mehr gebildet, weil man zwar ganz viel gelernt hat irgendwie, aber das wieder vergisst, weil es nie das eigene System getroffen hat, dann erzeugen wir selbst nach der Matura keine gebildeten Menschen. Und Bildung heißt, wie du mir heute vorgelesen hast vom Erich Kästner, heißt nicht lesen, Bildung heißt, über das Gelesene nachzudenken.
Mhm.
Und Schule heißt einfach denken. Und die Schule der Zukunft muss sich meiner Meinung nach das auf die Fahnen heften, weil denkende Menschen werden mit vielem fertig. Denkende Menschen können mit neuen Situationen umgehen lernen.
Das ist auch das, was ich gemeint habe, dass in der Menschheitsgeschichte die griechischen Philosophen oder eben Menschen der früheren Zeit genau ähnliche Fragen auch hatten und deswegen nicht dummer waren, weil sie die technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht hatten, sondern weil es tatsächlich eben immer mit dem Menschen zu tun hat und mit der Motivation, wie ich in meinem Umfeld mit der Welt zurechtkomme, ins Verhältnis setze und was ich daraus mache.
Genau.
Und ob ich mich darin eigentlich auch, ob ich befähigt bin, meine Fähigkeiten auch so entsprechend auszurichten, da auch zu wirken und damit umzugehen, so wie du es beschrieben hast. Also wenn man über die, also so als Ergebnis auch über das, was wir gerade gesprochen haben, dann würde ich es auch so formulieren, dass eigentlich die Erwartung der Schule der Zukunft oder SchülerInnen der Zukunft genau das ist. Und das Ernüchternde ist eigentlich, dass das gar keine Unmöglichkeit ist oder keine Utopie, weil das auch über Jahrhunderte eigentlich immer schon das Gleiche war.
Ja, und wenn du denkst...
Also weißt du, weil auch ein Aristoteles hat genau das von seinen Schülern verlangt und erwartet. Ja.
Oder denk an die Hebammengeschichte vom Sokrates.
Ja,
ja, dass...
die Kunst, die zu helfen beim Denken.
Ja, weil so nicht... Wenn ich Lehrerin bin, soll ich nicht dein Kind gebären, sondern ich soll dir helfen, dass du dein Kind, dein Geisteskind selber gebären kannst. Ne? Wir haben eh über die VBA schon geschrieben.
Ja, ich dass glaube, du die Fragen findest, ja, dass du auch dann nach den Antworten suchst.
Und nicht nur noch denkst,
Motivation.
Wie gehört's und was muss ich und was muss ich hinschreiben, damit der Lehrer dann eine Freude hat. Ja, ich glaube, wir brauchen da fast einen zweiten Teil zu dieser Frage, weil wir noch ein bisschen mehr nachdenken müssen darüber, wie geht's, wie kann es dann jetzt ganz genau im Unterricht gehen. Und mir fällt ja der Comenius ein, war das 17. Jahrhundert, der Comenius, Renaissance.
Das ist jetzt eine 16. Prüfungsfrage,
nein,
bin
so halt
überfordert.
Ja, Renaissancezeit und wir haben ihn ja so, was haben wir, Comenius-Projekte eingereicht. Ja, du bist der EU-Mensch, du kennst Comenius-Projekte. Und ich habe dann mal nachgeschaut, was Comenius mit Schule zu tun hat. Und der steht einfach für selbstentdeckendes Lernen. Der steht nicht für tun, was der Lehrer sagt, sondern der hat immer gefordert.
Du belegst gerade, was ich gesagt habe. Das ist über die Jahrhunderte
über
gleich.
Drum ist einmal ja eingefallen. Ja, und... Ja, natürlich haben wir Maria Theresia zu verdanken, ja, was ja schön ist, dass jeder in die Schule gehen kann und jede, auch eben die Mädchen, das ist großes Verdienst. Aber man darf nicht vergessen, die Motivation kommt vom Militär her. Ja? Diese Schule für alle hat als Grundlage, dass die Preußen, dass sie sich gefragt hat, warum die Preußen so tüchtig sind. Ja? Und dann wurde eben erklärt, dass die in der Bildung besser sind. Und so ist das eben dann entstanden.
Was ja auch ein bisschen zusammenhängt mit dem, was der Staat möchte. Nicht? Das ist halt dann besser formuliert und nicht mehr kriegerisch und militärisch, sondern gute Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die brav arbeiten, die ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, das kann man dann natürlich fortführen, fürs gemeinsame soziale Leben bilden.
Ja, aber so ist halt das alles entstanden, dieser gefächerte Unterricht von Glocke zu Glocke, zack, 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 von da was, da was, da was. Also, aber vielleicht sollten wir das ein anderes Mal besprechen.
Ich möchte noch eines aufgreifen zum Abschluss, weil wir am Anfang sehr über die Gesellschaft und auch die Politik diskutiert haben und dass da ja auch der Diskurs fehlt. Und ich möchte da einfach dazu sagen, das ist mir jetzt auch durch das Gespräch bewusst geworden. Ich glaube, das dürfen wir im Hinblick auf Schule und Lernen nicht als Entschuldigung nehmen. Also leider ist es halt so, dass unsere Gesellschaft, das ist meine tiefste Überzeugung, unsere Gesellschaft versäumt, im Diskurs zu sein, in die Zukunft gemeinsam auch diskutieren zu schauen, sich vorzubereiten, Eventualitäten zu diskutieren, weil das einfach belebt und die Fähigkeit für kollektive Fähigkeit als Gesellschaft sorgt, mit der Zukunft und den Entwicklungen umzugehen. Und es sind ja auch einige Entscheidungen zu treffen. Also weil eben auch dieser Diskurs fehlt, fehlt genauso auch der notwendige ethische Diskurs, wie welche Macht wollen wir der künstlichen Intelligenz in der Zukunft eigentlich geben? Oder lassen wir uns dann überraschen, weil die KI dann entscheidet, wer operiert wird oder nicht, weil die schon so in der Medizin etabliert ist, dass sie viel besser ist als Ärzte, diagnostisch, aber dann quasi auch ethische und moralische Entscheidungen trifft. Wollen wir das? Also ich meine, ich weiß schon, dass in ethischen Gremien wird das diskutiert, aber das wünsche ich mir in der Gesellschaft. Nur eben, was ich damit sagen möchte, ist, auch wenn ich die Frustration habe, dass das in der Gesellschaft, dass ich das dort vermisse, so könnte man sagen, ja, weil es nicht in der Gesellschaft ist, kann es in der Schule auch nicht sein. Aber ganz im Gegenteil, ich glaube, genau die Schule wäre der Ort, ich verwende einen Ausdruck, der doch gar nicht passt, wäre das Biotop, wo das sein soll und wo man das lernen kann, wo nämlich dann die späteren Generationen, eben die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft, im geschützten Bereich lernen, sich diesen Fragen zu stellen und motiviert auch mit sich selber zu beschäftigen.
Ja, unbedingt. Ich bin da ganz bewegt zu dieser Frage. Mir fällt da auch noch ganz vieles ein, was ich jetzt nicht sagen kann. Meinetwegen, also eins sage ich nur so kurz, zum Beispiel schon es hat mir sehr gefallen, dass du die Geschichte so hereingebracht hast. Und wenn du denkst, diese Geschichte mit der Gretchenfrage von Goethe, was wäre das für ein schöner Ansatz in der Schule, die Gretchenfragen in ZIP 2 zum Beispiel herauszufinden, wo dann jemand gezwungen wird und immer wieder von der Fragenden oder dem Fragenden, na sehen Sie jetzt für das oder für das nicht. Und ich denke mir jedes Mal, danke, dass ich nicht im parteipolitischen Geschehen bin, weil ich müsste immer als Antwort sagen, so kann ich es nicht sagen. Ich muss da zuerst ausführen, in Hinblick darauf, in Hinblick darauf. Weißt du, dieses differenzierte Denken wird einfach nirgendwo mehr gefordert. Und meine Hoffnung ist, im Anschluss an deines, was du gesagt hast, wenn das die jungen Menschen in der Schule der Zukunft wieder lernen, werden ja wir auch wieder solche JournalistInnen haben und solche ModeratorInnen und so.
Ich möchte da schon die JournalistInnen verteidigen. Weil
ist eh klar.
Natürlich, weil die JournalistInnen sind Vertreter der Gesellschaft und natürlich in ihrer Aufgabe, aber du kannst als Journalist auch nur, oder du fragst dann das, wo du denkst, dass das Publikum und die Menschen es hören wollen. Und dann bist du schnell nicht mehr Journalist, wenn du meinst, dass du fragst, was niemanden interessiert. Aber das nur so am Rande. Aber du hast vollkommen es ich unterstütze ja das, was du ausgeführt hast und gesagt hast, dass es natürlich dadurch Gesellschaft verändert.
Ja, das wäre zu offen.
Ja, das ist die Vision. Das ist die Vision für die Schule der Zukunft. Die gefällt mir ausgesprochen gut.
Ich finde, sie ist noch nicht ausgeredet, Benedikt.
Wir reden da noch weiter.
Ja, bitte.
Und vielleicht wieder auch einmal in der Natur. Ich weiß nicht, wie man es hört, wenn da um meinem Kopf ist hin und wieder eine Wespe gesaust.
Ja, ich höre Vogel.
Ja, aber ist doch schön.
Ja,
so ist
schön.
Das Leben. Ich danke dir.
Danke, Benedikt.